Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Es gibt nun einen möglichen Käufer für die Supermarktkette Real. Das klingt erstmal wie eine gute Nachricht. Ob der Immobilieninvestor Redos mit dem Metro nun in Detailverhandlungen tritt, auch eine gute Wahl ist für die Real-Beschäftigten, dazu gleich mehr. In Städten bleibt der Wohnraum knapp, doch wo genau fehlen Wohnungen und wie lässt sich das Problem lösen? Wir berichten vom Wohnungsbautag in Berlin. Zunächst aber zur Deutschen Telekom, die ja eigentlich ganz gut ins neue Jahr gestartet ist, obwohl die Versteigerung der 5G-Frequenzen voraussichtlich auch die Telekom mehr kosten dürfte und einige Baustellen bleiben, wie zum Beispiel die Übernahme des Rivalen Sprint in den USA, die noch immer nicht unter Dach und Fach ist. Über das erste Quartal berichtet Sebastian Titelbach.
Der Umsatz der Deutschen Telekom ist im ersten Quartal auf 19,5 Milliarden Euro gestiegen, ein Plus von 8,7% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Nur bleibt davon weniger in der Kasse hängen. Der bereinigte Konzernüberschuss sank leicht auf 1,18 Milliarden Euro. Wachstumstreiber ist wie seit Jahren das US-Geschäft. Die amerikanische Mobilfunktochter T-Mobile US konnte Umsatz, Gewinn und Kundenzahlen deutlich ausbauen. Probleme gibt es nach wie vor in der Geschäftskundensparte T-Systems. Dort sank der Umsatz, auch weil die Telekom nicht profitable Verträge kündigte. Deutlich angestiegen ist der Schuldenstand. Nicht nur wegen einer neuen Berechnungsmethode fehlen dem Unternehmen knapp 72 Milliarden Euro. Auch die nächsten Monate könnten für die Telekom teuer werden. In Deutschland läuft noch immer die Versteigerung der 5G-Frequenzen und in den USA hofft die Telekom, mit dem Konkurrenten Sprint fusionieren zu dürfen. Trotzdem hält die Telekom an ihren Prognosen für 2019 fest. Umsatz und Investitionen sollen weiter steigen.
Soweit Sebastian Titelbach und diese Aussichten, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Jan Plate. Herr Plate, wie kommt denn das alles an bei Ihnen?
Also die Anleger scheinen damit soweit zufrieden zu sein. Die Aktie der Deutschen Telekom notiert zwar kaum verändert, aber damit hält sie sich, so viel schon mal verraten, besser als der Gesamtmarkt. Ja, womit wir uns die Zahlen der Deutschen Telekom und den Telekom-Sektor jetzt ein bisschen genauer anschauen wollen. Im Börsengespräch mit Frank Rotauge von AHP Capital. Ja, die Zahlen der Deutschen Telekom, sind Sie da soweit grundsätzlich zufrieden und wo hakt es aus Ihrer Sicht?
Ich bin grundsätzlich zufrieden. Die Zahlen waren in Ordnung. Im Kerntelekommunikationsbereich ganz gut. Wenn man irgendwo da was sucht, dann vielleicht würde man sich erhoffen, dass vielleicht auch das deutsche Festnetz irgendwann mal wieder zulegt. Es war zu erwarten, dass T-Systems schwach wird. Das ist ja seit längerem eine Problemzone der Telekom. Beharrt auch immer noch einer Lösung. Also insofern, das überrascht jetzt nicht.
Schauen wir ein bisschen genauer in die USA. Die geplante Fusion mit T-Mobile US und mit Sprint, ja, klappt das? Macht das Sinn? Zu teuer?
Dass es Sinn macht, zeigt sich schon daran, dass sie es schon mehrfach probiert haben. Was natürlich auch die Frage, ob es klappt, so ein bisschen im Raum stehen lässt. Das kann ich auch im Moment schwer sagen. Aber ich denke mal, dass man aus den bisherigen Versuchen auch schon ein bisschen was gelernt hat. Also ich glaube, die Chancen stehen jetzt höher. Und der wesentliche Punkt ist einfach, man muss sich vorstellen, die USA sind flächenmäßig 30 Mal so groß wie Deutschland. Und wenn Sie dieses Land abdecken wollen mit einer Mobilfunkinfrastruktur, dann kostet Sie das enorme Investitionen. Und da macht es natürlich Sinn, möglichst viele Kunden auf dem Netz zu haben. Und das können Sprint und T-Mobile zusammen einfach besser als alleine.
Schauen wir generell ein bisschen auf den Telekom-Sektor bzw. die Konkurrenz, auf den deutschen Wettbewerber. Konkurrenten Telefonica Deutschland hat auch Geschäftszahlen vorgelegt. Wie sieht es da aus? Mit welchen Problemen kämpft Telefonica Deutschland O2?
Ja, die waren ein bisschen schwächer als die von der Telekom, aber auch im Rahmen der Erwartung. Wenn man sich das jetzt anguckt, wachsen die halt im Mobilfunk etwas schwächer, nur mit 1% in Deutschland. Ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass Telefonica von den drei Netzbetreibern nach wie vor der schwächste Wettbewerber ist. Die haben halt lange gekämpft mit der Fusion von O2 und E+. Da sind auch einige Dinge nicht ganz gerade gelaufen. Sie müssen nach wie vor aufholen im Kundenservice. Das bessert sich im Moment, aber sie sind einfach noch nicht auf dem Niveau der Wettbewerber.
Wenn wir auf diese aktuelle Versteigerung der superschnellen neuen 5G-Internet-Lizenzen schauen, wie wichtig ist denn eigentlich aus Ihrer Sicht dieses superschnelle neue 5G-Internet?
Ich glaube, 5G wird maßlos überschätzt. Natürlich gibt es bestimmte Vorteile. Also Sie können sehr schnelle Anwendungen drauflaufen lassen. Sie haben extrem hohe Übertragungsraten. Wir werden wahrscheinlich in einigen Jahren auch Produkte sehen, die zum Beispiel Festnetzersatz für Privatkunden gut ermöglichen. Aber das, was heute diskutiert wird, insbesondere hinsichtlich der Wettbewerbssituation der deutschen Industrie, ist aus meiner Sicht maßlos überschätzt. Also so Produkte in Richtung autonomen Fahren, da werden wir 10 Jahre für brauchen. Und da kommt es überhaupt nicht drauf an, ob unser Netz 1 oder 2 Jahre früher oder später fertig ist. Das ist wirklich maßlos überschätzt.
Also haben wir da noch Zeit, noch mal irgendwann drüber zu sprechen. Danke soweit erstmal für den Besuch und diese Einschätzung zu 5G, das Börsengespräch mit Frank Rotauge von AHP Capital.
Ja, danke auch dafür aus Köln. Und Quartalszahlen, die gab es ja heute nicht nur von der Telekom, sondern auch von anderen DAX-Konzernen, zum Beispiel von Continental, wo sich die schwächelnde Autokonjunktur bemerkbar macht.
Ja, und das macht sich auch im Aktienkurs bemerkbar, auch wenn sich der Continental-Chef selber auf Kurs sieht und das Unternehmen auf Kurs sieht. Die Prognose einer bereinigten operativen Umsatzrendite zwischen 8% und 9% wurde bekräftigt, aber die Aktie von Continental mit einem Minus von 3,5%. Damit zum Baustoffkonzern und ja übrigens auch DAX-Konzern Heidelberg Zement. Da kommen die Zahlen gut an. Heidelberg Zement hat vom milden Winter und der hohen Nachfrage profitiert. Ja, und die Aktie doch mit einem deutlichen Plus von fast 3%.
Neue Vorwürfe gibt es gegen Monsanto und damit auch gegen Bayer. Worum geht es da genau?
Na, wie das Handelsblatt berichtet, haben Klägeranwälte im dritten Prozess um das glyphosathaltige Mittel Roundup die Jury aufgefordert, den Monsanto-Käufer Bayer mit einer Milliarde Dollar zu bestrafen. Und es wird Monsanto, das eben heute ja zu Bayer gehört, vorgeworfen, wissenschaftliche Studien manipuliert und fabriziert zu haben. Die Bayer-Aktie mal wieder unter Druck mit einem Abschlag von 2,5%.
Ja, und über allem schwebt ja noch der deutsch-chinesische Handelsstreit, wo sich der Ton auf beiden Seiten ja deutlich verschärft hat. Jetzt wirft US-Präsident Trump den Chinesen sogar Wortbruch vor. Dennoch, heute soll weiter verhandelt werden. Wie groß ist denn die Sorge, dass sich diese Zollspirale tatsächlich noch weiter dreht, vielleicht schon morgen?
Ja, also da doch kurze Antwort. Die Anleger bleiben da eher erstmal vorsichtig. Der DAX mit einem Minus von 0,8% bei 12.080 Punkten.
Dann schauen wir noch auf Metro. Der Handelskonzern kommt mit dem Verkauf der kriselnden Supermarktkette Real voran. Gleich mehr dazu noch im Beitrag. Gibt es darauf eine Kursreaktion?
Also darauf wird wohl weniger reagiert. Die Metro-Aktie ist eher nach Zahlen in der Verlustzone mit doch einem satten Abschlag von 8%. Abschreibungen auf die Supermarkttochter Real haben den Handelskonzern im zweiten Quartal tief ins Minus gedrückt.
Dann schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Wie hält sich der Euro?
Der Euro notiert kaum verändert bei einem Dollar 12,88. Die deutschen Staatsanleihen sind weiter deutlich gefragt. Die durchschnittliche Rendite rutscht weiter tiefer ins Minus auf nun minus 0,13%. Und der Goldpreis steht kaum verändert bei rund 1.284 Dollar.
Jan Plate war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Die Zeiten eines Gemischtwarenladens, die sind vorbei. Der Handelskonzern Metro, der will sich voll und ganz auf das Großhandelsgeschäft mit Lebensmitteln konzentrieren. Die Warenhauskette Kaufhof, die wurde bereits verkauft. Der Elektronikhändler Economy mit den Mediamarkt- und Saturn-Filialen abgespalten. Und jetzt hat Metro-Chef Olaf Koch möglicherweise auch einen Käufer gefunden für die Supermarktkette Real. Mit dem Immobilieninvestor Redos sollen nun exklusive Verhandlungen aufgenommen werden. Ein Käufer also, der vornehmlich an den Immobilien in bester Lage interessiert sein dürfte. Eine Aufteilung der Real-Supermärkte auf mehrere Wettbewerber ist damit vorerst vom Tisch. Was das für die Filialen und das Personal bedeutet, Jörg Marksteiner.
Immerhin, das wissen die 34.000 Mitarbeiter jetzt. Über ihren Filialen soll auch weiterhin der Name Real stehen. Es gäbe ein Konzept, die Kette der Großsupermärkte auch nach einem Verkauf weiterzuführen, hieß es heute. Doch das ist nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht. Er will da auch gar keinen falschen Eindruck erwecken, sagte der Chef des Mutterkonzerns Metro, Olaf Koch, heute in einer Telefonkonferenz.
Warum es deutlich zu sagen? Es wird Veränderungen geben. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass einfach jetzt ein Weiter so die Zukunft bringt. Denn dafür sind die Kennzahlen heute natürlich auch deutlich.
Von den aktuell 280 Filialen dürften wohl etliche verkauft oder geschlossen werden.
Klar, es ist eindeutig, dass die Anzahl der Märkte sich verändern wird. Das wäre auch unter weiter Eigentümerschaft der Metro AG ein Thema gewesen. Und den Prozess, den müssen wir jetzt sachlich und vernünftig angehen. Ich kann also heute keine Zahl Ihnen da nennen.
12 Wochen lang will die Metro jetzt mit dem möglichen neuen Eigentümer über die Details des Verkaufs verhandeln. Exklusiv mit einem Konsortium um die Firmen Redos, ECE und Morgan Stanley Real Estate, also Immobilienfirmen, Standortentwickler und Banken. Dabei dürfte es dann nicht nur um den Preis von geschätzt 500 Millionen Euro gehen, sondern auch um künftige Geschäftsmodelle, Einsparungen und ganz konkret um die Frage, wer das Geld für Sozialpläne aufbringt, wenn Märkte geschlossen werden. Branchenkenner rechnen mit Kosten von rund 2 Millionen Euro pro Filiale. Metro-Chef Olaf Koch sagte heute mit Blick auf die Mitarbeiter,
dass dort eine ganz klare und eine verbindliche Aussage da ist, mit den Sachverhalten sehr verantwortungsvoll umzugehen und auch mit der Belegschaft verantwortungsvoll umzugehen.
Bislang hatte sich der Betriebsrat von Real gegen einen Verkauf an Immobilieninvestoren ausgesprochen. Wohl auch aus Angst, dass die wertvollen 65 eigenen Immobilien genutzt werden, das restliche angemietete Filialnetz aber verkauft wird. Tatsächlich hatten Konkurrenten wie Kaufland, Rewe oder Edeka Interesse an einzelnen Realstandorten bekundet. Die gesamte und schon länger kriselnde Kette wollte aber niemand haben. Aus Sicht der Metro hat der Komplettverkauf an Immobilienfirmen noch einen Vorteil, denn damit geht man einem möglichen Veto des Bundeskartellamts aus dem Weg. Ein Verkauf an andere Händler wäre wohl schwierig geworden, denn die Wettbewerbshüter beäugen die mächtigen Lebensmittelhändler schon länger äußerst kritisch. Die Metro dagegen, Deutschlands ehemals größter Handelskonzern, will sich künftig ganz auf den Großhandel und Dienstleistungen für Hotels und Gaststätten beschränken. 3 Jahre lang will sie übergangsweise noch mit einem Minderheitsanteil an Real beteiligt bleiben und dann soll Schluss sein mit dem Endkundengeschäft.
Über den Verkauf der Real-Supermärkte Jörg Marksteiner. Die Erhöhung des Wohngelds für Geringverdiener, die das Bundeskabinett gestern auf den Weg gebracht hat, wird das Problem steigender Mieten in den Ballungsgebieten kaum lösen können. Was fehlt, ist bezahlbarer Wohnraum, sprich neue Wohnungen, die idealerweise mit staatlicher Unterstützung gebaut werden sollen. Darin sind sich Immobilien- und Mieterverbände einig, die den sogenannten Wohnungsbautag ins Leben gerufen haben und eine Prognosestudie dazu in Auftrag gegeben haben. Wie also sieht der Wohnraummangel genau aus? Panayotis Gavrilis dazu.
Es wird zu wenig, zu teuer und zu weit weggebaut. So das Fazit der aktuellen Prognosestudie anlässlich des 11. Wohnungsbautages. Es entstehen zu wenig Wohnungen in den A-Städten wie München oder B-Städten wie Darmstadt. Viele bauen eher im Umland. Ein Grund, es existieren zu wenig Baugrundstücke. Gibt es welche in den begehrten Städten, dann sind diese meist zu teuer, so Prognos-Studienautor Tobias Koch.
Wir haben eine Verdoppelung der Baulandpreise in den A- und B-Städten. Wir kommen zum Beispiel in Berlin von 300 Euro den Quadratmeter, sind mittlerweile bei 900 Euro den Quadratmeter. Das heißt, für Wohnungsunternehmen, Bauträger, ist es eine Riesenherausforderung, hier überhaupt noch bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Und das schlägt sich im Prinzip ja auch auf die Mieten durch.
Der Anstieg der Baulandpreise macht die Netto-Kaltmiete 1 bis 4 Euro pro Quadratmeter teurer, so Koch weiter. Eine gute Rahmengröße für bezahlbaren Wohnraum seien etwa 10 Euro pro Quadratmeter. Die Zahlen der Prognosestudie sind ernüchternd und geben kein gutes Bild für die Bau- und Wohnpolitik der Bundesregierung ab. Sie will dafür sorgen, dass in dieser Legislaturperiode 375.000 neue Wohnungen pro Jahr entstehen. Im Jahr 2017 sind gerade einmal 285.000 Wohnungen gebaut worden. Immerhin ein Fortschritt, aber so Koch.
Wir kommen aber nur in eine Zielerreichung von etwa 75%. Und der Druck ist im Mietwohnungsbau mit am größten. Es fehlt einfacher, bezahlbarer Mietwohnraum. Und insbesondere bei den Sozialwohnungen ist am größten. Es gibt Bedarfszahlen, die von 80.000 Sozialwohnungen ausgehen pro Jahr. Und faktisch schaffen wir gerade mal 25.000, 26.000 in den letzten Jahren. Das heißt, wir liegen hier nur bei einer Zielerreichung von 33%.
Der Zusammenschluss von 7 Organisationen und Verbänden der Bau- und Immobilienbranche veranstaltet den sogenannten Wohnungsbautag. Darunter ist auch die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt. Ihr Bundesvorsitzender Robert Feiger hält es für unrealistisch, dass die Bundesregierung ihr Ziel erreichen wird. 1,5 Milliarden Euro für 2019 den Ländern für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen, das reiche nicht aus. Er fordert das Doppelte.
Hier muss nochmal ganz konkret nachgefasst werden und an die Bundesregierung sage ich sehr deutlich, eine große soziale Frage im wahrsten Sinne des Wortes ist hier Feuer auf dem Dach. Im Grunde genommen muss der Bund mit 3 Milliarden Euro pro Jahr den sozialen Wohnungsbau fördern und die Länder in der gleichen Größenordnung nochmal mit drauflegen.
Als einziger Vertreter der Mieterinteressen gehört der Deutsche Mieterbund zum Verbändebündnis. Man ist nicht immer einer Meinung, so DMB-Direktor Lukas Siebenkotten.
Aber wir sind uns einig, dass der Bereich des Wohnens in ein ganz anderem Maße in den Fokus gerückt werden muss bei der Politik. Wir müssen erreichen, dass die Politik deutlich mehr fördert in dem Bereich, weil der Markt alleine nicht funktioniert.
Die Verbände fordern unter anderem, mehr Bauland und mehr Personal in den Verwaltungen bereitzustellen. Das sind nur 2 von insgesamt 10 Forderungen, die das Bündnis heute im Rahmen des Wohnungsbautages an die Politik richten will.
Aus Berlin der Bericht von Panayotis Gavrilis. Erneut hat eine Drohne den Betrieb am Frankfurter Flughafen lahmgelegt. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Sandra Pfister.
Nach der Sichtung des Flugobjekts wurde heute Morgen der Betrieb am größten deutschen Luftdrehkreuz für fast eine Stunde aus Sicherheitsgründen eingestellt. Der Vorfall reiht sich ein in eine lange Reihe von Drohnenalarmen an internationalen Flughäfen. Laut deutscher Flugsicherung wurden in Frankfurt 143 Starts und Landungen annulliert, 48 bereits gestartete Flugzeuge seien zu anderen Flughäfen umgeleitet worden. Von der Drohne wie von ihrem Lenker fehlt bislang jede Spur. Das lang diskutierte Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird heute erstmals im Bundestag beraten. Wer als ausländische Fachkraft einen Arbeitsplatz vorweisen kann, soll in jedem Beruf arbeiten können, zu dem ihn seine Qualifikation befähigt. Innenminister Seehofer betonte heute, Deutschland verzichte nicht auf Steuerung.
Wir stellen ab auf die Qualifikation der Bewerber und Interessenten. Und diese Qualifikation, und das ist der Hauptteil des Gesetzes, wird aus dem Ausland durch deutsche Stellen geprüft. Und nur wer eine anerkannte Qualifikation hat, dass er sich mit Anpassungslehrgängen die volle Anerkennung erreichen kann, darf zur Erwerbstätigkeit einwandern.
Horst Seehofer zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Die sinkende Nachfrage nach Diesel-Pkw wird beim weltgrößten Autozulieferer Bosch in diesem Jahr zu einem weiteren Stellenabbau führen. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland etwa 600 Stellen durch Altersteilzeit oder das Auslaufen befristeter Verträge abgebaut. Trotzdem will Bosch in den Klimaschutz investieren. Der Konzern strebt an, bis zum kommenden Jahr klimaneutral zu sein und damit 10 Jahre früher als geplant. Der Rettungsplan für die angeschlagene italienische Bank Carige ist gescheitert. Die wochenlangen Verhandlungen mit dem US-Vermögensverwalter BlackRock über eine Kapitalspritze seien geplatzt, bestätigten beide Firmen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der italienische Staat einmal mehr viel Geld für die Rettung einer Bank in die Hand nehmen muss. Das Bundeskartellamt hat heute die Fusion zwischen den beiden Buchhandelsketten Thalia und Meiersche Buchhandlung freigegeben. Thalia und Meiersche betreiben zusammen 288 Buchhandlungen. Andreas Mund, der Präsident des Kartellamtes, begründet die Erlaubnis damit, dass den Verbrauchern mit einem wachsenden Onlinehandel Alternativen zur Verfügung stünden.
Sandra Pfister, vielen Dank. Harte Arbeit, faire Bezahlung stand auf einigen Schildern, die gestern in der Wall Street hochgehalten wurden. Dort, wo Uber, der US-Fahrdienstvermittler, noch in dieser Woche an die Börse gehen will. Ein Börsengang, der schon im Vorfeld hohe Aufmerksamkeit genießt, nicht nur wegen der protestierenden Uber-Fahrer, sondern auch, weil das Unternehmen, das es erst seit 10 Jahren gibt, schon jetzt auf eine Börsenbewertung kommt, von der einige deutsche Konzerne nur träumen können, und zwar ohne Gewinne zu machen. Wie das zusammenpasst, Dieter Rick.
Auf den ersten Blick passt das gar nicht zusammen. Der Mobilitätsdienstleister Uber, für viele noch ein schlichtes Taxiunternehmen, hat im ersten Quartal dieses Jahres einen Verlust von 1 Milliarde Dollar gemacht. Dennoch wurde das Unternehmen beim Werben um Investoren für den Börsengang mit rund 90 Milliarden Dollar bewertet. Das entspricht in etwa dem Börsenwert von Siemens. Professor Zacharias Sautner von der Frankfurt School of Finance and Management sieht in den Zahlen keinen Widerspruch.
Die Märkte preisen Erwartungen und Unternehmen, und das haben wir auch bei Amazon und anderen gesehen, können durchaus Milliardenverluste liefern, wenn in 10, 15 Jahren in der Zukunft hohe Milliardengewinne erzielt werden. Und die Börsenbewertungen, die wir jetzt sehen, die ca. 90 Milliarden, die spiegeln wieder die Erwartungen für hohe zukünftige Gewinne.
Es ist eine Wette auf die Zukunft, die Investoren bei Uber einsteigen lässt. Aber auf welches Geschäftsmodell lassen sie sich da ein? Was löst so starke Zukunftserwartungen aus? Christoph Schmidt von der Investmentgesellschaft Fekra Capital beschreibt es so.
Sie vermitteln Personentransporte in vielen Städten. In den USA sind sie sehr stark. Man bestellt über die App quasi ein Uber-Taxi, in Anführungsstrichen. Und dann kommt ein Fahrer, der meist privat engagiert ist, für das Unternehmen fährt, keine Lizenz in der Regel hat und bringt einen von A nach B.
Doch das allein reicht nicht, um Anlegerfantasien zu wecken. Zacharias Sautner von der Frankfurt School.
Das, was wir von Uber bisher kennen, also Taxidienstleistungen, wird sicherlich nicht zu großen Milliardengewinnen führen.
Und auch Uber Eats, ein Service, der Kunden Essen liefert, oder Uber Jump, der Verleih von Elektrorollern und Fahrrädern, sind für Tim Schuld von der Investmentbank Pareto Securities nicht die Geschäftsfelder, die Anlegerhoffnungen auf künftige Supergewinne auslösen, sondern
der Investor, der bei Uber investiert, schaut sicherlich vor allem auf die autonome Fahrzukunft, also das Zeitalter, wenn Autos ohne Fahrer fahren können, dann werden sich voraussichtlich Taxidienstleistungen und Mietwagen viel stärker durchsetzen, als es heute noch der Fall ist.
Schon alleine deswegen, weil die Kosten für Fahrer oder Fahrerin entfallen. Und ganz wichtig, die spezielle Art der Ökonomie, die diese Mobilitätsdienstleistungen auszeichnet.
Sie stellen letzten Endes eine Plattform zur Verfügung, über die andere ihre Dienste anbieten können. Und das sind einmalig sehr, relativ hohe fixe Kosten, um diese Plattform hinzustellen. Wenn da aber Volumen draufkommt, dann wird das sehr, sehr schnell sehr profitabel.
Zum Uber-Börsengang war das ein Beitrag von Dieter Reck. Zur Wirtschaftspresseschau, in der es zunächst um Siemens geht und die Ausgliederung der Kraftwerksparte.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung begrüßt den geplanten Konzernumbau. Endlich hat Joe Käser eine klare Antwort auf die Frage nach der Zukunft von Siemens gegeben. Der Technologiekonzern bekommt einen neuen industriellen Kern, der zum 21. Jahrhundert passt. Die Börse wurde lange auf die Geduldsprobe gestellt. Mit dem nun angekündigten Börsengang der Energietechnik, der einem Befreiungsschlag gleicht, spricht Käser plötzlich von historischen, fundamentalen, massiven Veränderungen. Die Zeit des Konglomerats ist bald Geschichte. Der Name Siemens soll künftig für die vierte industrielle Revolution mit der unaufhaltsam vordringenden Digitalisierung stehen. Nach Einschätzung der Süddeutschen Zeitung geht es bei der mehr als 170 Jahre alten Ikone der deutschen Industrie jetzt ans Eingemachte. Siemens wird radikal umgebaut, aber noch kann niemand genau sagen, was Käsers Eingriff am Ende mit dem Unternehmen und seinen Menschen machen wird. Käser verändert Siemens im Kern, indem er den Konzern Stück für Stück zerlegt. Was übrig bleibt, ist zugespitzt eine Art Rumpf-Siemens. Äußerst kritisch fällt die Reaktion der Nürnberger Nachrichten aus. Was als Antwort auf die Herausforderungen der Digitalisierung verkauft wird, folgt vorwiegend der Forderung der Investoren, alles abzustoßen, was nicht genug Gewinn abwirft. Die Alternative hätte aber auch sein können, den Energiesektor durch rechtzeitige Weichenstellungen wieder zu der Ertragsperle zu machen, die er einst war. Aber die Zeit konnte oder wollte sich der Siemens-Chef nicht nehmen. Oder ihm fehlten schlicht die zündenden Ideen. Zum Schluss noch kurz zur Commerzbank. Die Börsenzeitung sieht nach dem Ende der Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank keine dringende Notwendigkeit für die Suche nach einem neuen Partner. Es genügt der Blick in die jüngere Geschichte, um von der grassierenden Konsolidierungshysterie herunterzukommen. Die Commerzbank selbst ist keineswegs anlehnungsbedürftig. Natürlich ist sie bei der Umsetzung ihrer Strategie längst nicht am Ziel und gewiss zeigt der Quartalsbericht weiteren Handlungsbedarf auf. Eines liefert er nicht: zwingende Argumente, mit wem auch immer Fusionsgespräche geführt zu haben oder alsbald zu führen.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Zwischen Gipfelfieber und Klimawandel, 150 Jahre Deutscher Alpenverein, das gleich ein Thema in Deutschland heute. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.